nichts weiß, muss alles glauben. Wer nichts weiß, glaubt irgendwann mal jeden.
Herzlich willkommen und hallo zu unserem Podcast Wer nichts weiß, muss alles glauben. Heute wollen wir uns einem spannenden Thema widmen, nämlich Pflanze versus Tier. Was brauchen unsere Zellen wirklich? Was braucht unser Körper wirklich? Hallo Alex.
Hi Kathi, servus, grüß euch da draußen.
So Alex, kontroverses Thema eigentlich, was vor allem draußen, wenn ich sage draußen in journalistischen Bereich natürlich heftig diskutiert wird, pflanzliche Ernährung versus tierische Ernährung, ist das eine besser oder das andere? Jetzt haben wir im letzten Podcast haben wir schon ein bisschen drüber geredet, dass wir grundsätzlich beides brauchen, aber heute wollen wir da ein bisschen tiefer einsteigen. Was sind denn da so eigentlich die Unterschiede zwischen pflanzlichen oder zwischen Pflanzen und Tieren? Ich meine, das ist natürlich offensichtlich, aber so ein bisschen tiefer auf zellulärer Ebene. Vielleicht mal ganz simpel am Anfang, wie ist denn überhaupt eine pflanzliche Zelle aufgebaut im Vergleich zur menschlichen Zelle? Du als Botaniker bist ja da überhaupt Experte darin. Sag mal, was macht eine Zelle aus? Wo ist da eigentlich der Unterschied im Zellaufbau, in der Struktur?
Da könnte ich weit jetzt ausholen. Ich will einmal nur kurz liegen lassen, dass Tiere und Pflanzen unterschiedliche Überlebensstrategien haben. Und das zeigt sich halt dann auch in ihrer Anatomie und Physiologie, also auf der zellulären Ebene. Und wenn man sich sie nur so betrachtet, dann sieht man, dass Pflanzen sich eigentlich nicht bewegen und Tiere können sich bewegen. Und auch das sieht man quasi auf zellulärer Ebene. Pflanzen müssen stabil sein, sie müssen den Witterungen standhalten. Ein Baum ist das beste Beispiel. Der ist starr und fest, schon auch etwas beweglich, aber im Grunde betreibt er nicht diese Bewegungsformen wie Tiere. Pflanzen können sich durchaus auf eine gewisse Art und Weise bewegen, aber sie bleiben immer an ihrem Standort. Das ist der wesentliche Unterschied. Und damit sie aber diesen Witterungen, denen sie ständig ausgesetzt sind, ein Tier kann sich schützen. Das geht einfach in eine Höhle rein oder stellt sich unter einen Baum, was auch immer, kann sich vor Witterungen besser schützen in dem Sinn, durch die Mobilität. Und Pflanzen können das nicht. Dementsprechend brauchen sie eine Anatomie und eine Physiologie, die das unterstützt. Und wenn man das jetzt auf der zellulären Ebene betrachtet, ist es so, dass der größte Unterschied zwischen einer pflanzlichen und einer tierischen Zelle, das ist die Zellwand bzw. die Zellmembran. Das ist meiner Meinung nach der größte Unterschied, weil innerhalb der Zelle gibt es sehr viele Ähnlichkeiten, auch ein paar Unterschiede, aber der wesentliche Unterschied ist meiner Meinung nach die Zellwand. Also deswegen sagt man auch bei Pflanzen Zellwand, die ist quasi starr, kann sich nicht wirklich bewegen. Und bei Tieren ist es eine Zellmembran, die ist beweglich, die kann sich formen. Und das ist entscheidend, damit wir uns auch, wir Tiere, uns auf dem Planeten fortbewegen können.
Genau. Aber was ist jetzt da der Unterschied? Also wenn du schon sagst, Überlebensstrategie, eine Pflanze kann ja nicht weglaufen. Das heißt, die muss sich ja natürlich auch vor Fraßfeinden schützen. Wie macht das eine Pflanze?
Ja, also in erster Linie schaut sie, dass sie besonders nährstoffarm ist. Also das ist generell, das Leben verfolgt generell immer eine Form von Effizienz. Es möchte keine Energie unnötig verschwenden. Und wenn du jetzt nur nährstoffarm bist, dann bist du jetzt nicht so attraktiv für Fressfeinde. Also das machen Pflanzen als erstes. Das heißt, ihre Physiologie, das heißt ihr Stängel oder ihre Blätter, sind relativ nährstoffarm, wohingegen ihre Samen und Früchte nährstoffreich sind. Also die Früchte wollen gegessen werden. Das ist quasi ein Anlockungsmechanismus für die Tiere, damit sich die Samen, die Pflanzen sind ja unbeweglich, auf die Art und Weise verbreiten können. So, jetzt habe ich mich kurz verlaufen. Was war schon die Frage?
Wie schützen sich die Pflanzen vor Fraßfeinden?
Ah ja.
Also jetzt sagst du auf der einen Seite, indem sie nährstoffarm sind, also die Pflanze selbst, aber die Früchte sind nicht nährstoffarm, also die wollen schon gegessen werden.
Ja,
ist das
ja.
in jedem Fall so, weil grundsätzlich, also ich habe jetzt vielleicht auch einen Knoten im Kopf und bin selber gerade ein bisschen verwirrt, weil auch in dem quasi in den Samen oder Früchten, wo du sagst, das sind doch die nährstoffreichen oder das Produkt der Pflanze, damit sich die wieder verbreiten kann, das Nährstoffreiche, das gegessen werden soll. Dort sind doch auch Substanzen enthalten, die für andere Organismen oder Wesen, also wie Tiere oder auch der Mensch, eigentlich, kann man fast sagen, teilweise sogar giftig sind, also auch Substanzen enthalten sind, die Pflanze eigentlich oder wieder davor schützen, gefressen zu werden, indem sie selbst auch Giftstoffe produziert. Und das habe ich sehr wohl auch in ihren Samen und Früchten.
Ja, natürlich. Das habe ich vielleicht ein bisschen platt ausgedrückt. In den Früchten würde ich sagen, nur bedingt. Im Samen auf alle Fälle, weil das ist schon die Strategie der Pflanzen. Sie müssen ihre Samen verbreiten, weil sonst werden das ja nur Konkurrenten für sich selbst in Zukunft sein. Also die neuen Pflanzen, die aus den Samen entstehen.
Also der Same will nicht eigentlich gegessen werden.
Nein, der Samen will nicht gegessen werden. Er schützt sich auf diese Art und Weise, aber die Früchte wollen schon gegessen werden. Aber man muss es so betrachten, der Samen will unter anderem auch gegessen werden, aber er will nicht verdaut werden. Das ist vielleicht die korrekte Ausdrucksweise. Weil er muss ja auf die Art und Weise verbreitet werden. Er muss durch den Verdauungstrakt. Und der Vorteil für den Samen selbst ist ja, dass wenn dann das Tier dort sein Geschäft erledigt, dann hat er gleich einen sehr nährstoffreichen Boden und vor allem auch mikroorganismenreichen Grund, wo er Wurzeln setzen kann. Also er will schon gegessen werden, aber er will nicht verdaut werden.
Gut, aber eigentlich damit die Pflanze überleben kann, damit sie sich verbreiten kann, ist sie ganz schlau auch und produziert ganz einfach Substanzen, um ganz konkret zu sagen, zum Beispiel Phytate oder Lektine oder auch Oxalate, aber auch Polyphenole. Also vielleicht habt ihr da draußen diese Begriffe auch schon mal gehört. Das sind Substanzen, die verhindern, dass die Nährstoffe aus der Pflanze überhaupt, also vor allem bei Menschen jetzt, also diese Substanzen verhindern, dass wir die Nährstoffe aus der Pflanze richtig gut aufnehmen können. Und das ist quasi so gewollt, weil die Pflanze will ja eigentlich sich vermehren und nicht gefressen werden. Also produziert sie Dinge, die eigentlich für ihre, als Fraßschutz, ja, also dass die Umgebung gar nicht gewillt ist, diese überhaupt zu essen, weil nämlich diese Substanzen Probleme machen.
Ja, das ist ihre zweite Strategie, die hätte ich dann durchaus noch erwähnt. Also einerseits ist sie nährstoffarm, sie kann aber nicht flüchten und sie braucht quasi eine chemische Keule, damit sie sich schützen kann vor Fraßfeinden. Und das sind diese Stoffe unter anderem, die du genannt hast.
Genau, also das ist die Strategie der Pflanze. Ja, also die hat halt für sich, dass sie Substanzen produziert, die für andere Lebewesen nicht günstig sind, sodass das Lebewesen vielleicht entscheidet, ich esse nicht zu viel davon oder vielleicht auch gar nichts davon, weil es mir schadet. Und das betrifft sowohl Tiere als auch den Menschen. Während das Tier selbst, ja, braucht das ja nicht. Das Tier kann ja wegrennen und kann kämpfen. Das heißt, das Tier selbst muss nicht wie die Pflanze Giftstoffe produzieren im Körper, damit es nicht gefressen wird?
Muss es nicht, aber es gibt auch giftige Tiere. Also das ist eine Strategie. Also vor allem es sind...
Giftige Tiere gibt es nicht. Es gibt Tiere, die Giftstoffe wie die Schlange, die beißt dich und kann einen Giftstoff in dir entlassen.
Ja, aber du kannst jetzt einen gewisse Frösche in Südamerika kannst nicht essen. Die sind wirklich giftig. Also die musst du dann halt speziell vielleicht wieder verarbeiten oder so wie einen Kugelfisch. Das ist ja so ein gutes Beispiel. Den musst du speziell verarbeiten. Ich weiß jetzt nicht genau wie. Aber das sind bestimmte Organe, die bläht sich ja dann so auf, wenn die platzen, dann strömt das in das ganze Gewebe über, das Gift und ja, also
es gibt Kugelfisch ist ein super Beispiel, da gibt es eine Simpsons-Folge.
Ja. Also, deswegen habe ich mich daran erinnert. Aber es ist so, es gibt auch giftige Tiere und es gibt natürlich Tiere, die sich über Giftstoffe verteidigen. Und man muss auch dazu sagen, jene Tiere, die viel Giftstoffe haben, die sind nicht so mobil in der Regel wie andere Tiere. Aus dem Grund haben sie diesen Verteidigungsstrategie entwickelt.
Okay, aber das klingt dann logisch. Ja, also die halt nicht jetzt so flüchten können oder kämpfen können, ja. Die haben es halt auch wieder so wie die Pflanze gelöst, dann bin ich halt giftig, dann produziere ich Giftstoffe und so werde ich auch nicht gefressen, ja? Oder ja. Bei einem Versuch bleibt es in Erinnerung, dass auf jeden Fall dieses Tier nicht genießbar ist.
Genau.
Für die andere Herde. Genau. Aber wenn man das jetzt wieder den Kontext Gesundheit auch so ein bisschen in die Richtung lenkt, was ist für den Menschen so diese Diskussion pflanzliche oder tierische Kost? Da haben wir auf der einen Seite natürlich die unterschiedlichen Überlebensstrategien, die einfach unterschiedliche Nährstoffe dadurch einfach bereitstehen für den Menschen. Also wenn wir Pflanzen essen, dann müssen wir einfach damit rechnen, dass da auch noch andere Substanzen drinnen sind, wie Phytate, Lektine, Oxalate, die für uns Menschen tatsächlich auch giftig sind. Heißt nicht, wir sterben sofort dran, also nicht ein Gift, wo ich sage, ich esse das einmal und bin hinüber, aber mit einer großen Menge wir nicht gut zurechtkommen können. Und das in vielerlei Hinsicht im Körper dann Schaden anrichtet, in weiterer Folge zu Entzündungsprozessen führt und so auch chronische Erkrankungen im weitesten Sinn entstehen.
Ja, ja. Ich würde aber im Vorhinein zuerst auf die generelle Nährstoffverteilung eingehen zwischen tierischen und pflanzlichen Lebensmitteln, bevor man überhaupt auf die Giftstoffe erst kommt, weil das ist ja ein weiterer Faktor meiner Meinung nach.
Du meinst die Bioverfügbarkeit oder?
Ja, zum einen, wie vorher gesagt, ist die Pflanze ja nährstoffarm und Tiere sind nährstoffreich.
Also das Fleisch der Tiere selbst, also das Tier
ja,
an sich.
Ja, ja, man kann es ja ganz einfach sehen, wie viel man essen müsste von einem Salat, um satt zu werden, im Vergleich zum Fleisch.
Ja.
Also das ist ein einfacher und eindeutiger Beweis und Zeichen, dass das einfach nährstoffreich ist und dass es dich auch länger sättigt als pflanzliche Lebensmittel. Mhm. Das ist ein Zeichen, pflanzliche Lebensmittel sind nährstoffarm.
Mhm. Und da muss man aber dazu auch wissen, weil du sagst mit sättigt, nur als kleiner Einschub, das Hungergefühl, also weil wir ja auch schon mal drüber geredet haben, dass man ja auch nur auf die Signale des eigenen Körpers achten soll. Also wir haben ja Wahrnehmungen und der Körper drückt sich aus und will uns was sagen. Und Hunger heißt für den Körper, er braucht Nährstoffe und Energie, beides. Ja. Das heißt, wenn ich zwar viel esse vielleicht, aber nie das Richtige, also nicht das, was der Körper braucht, nämlich die Nährstoffe, die der Körper braucht, dann wird der Körper trotzdem Hunger schreien, obwohl ich eigentlich gegessen habe. ausreichend, also von der Menge her, vielleicht subjektiv sage, ich habe eine ordentliche Portion gegessen und habe trotzdem noch Hunger. Und das ist der gute Vergleich mit Pflanzen versus tierisch. Wenn ich eine große Portion Salat esse, habe ich nicht den gleichen Sättigungsgrad wie mit einer großen Fleischportion, was einfach daran liegt, also dass einfach im Fleisch mehr Nährstoffe drinnen sind als in einem Salat und der Körper einfach gesättigter ist im Sinne von, er ist besser versorgt mit einer Bandbreite von Nährstoffen und deswegen beruhigt sich auch das Hungergefühl.
Genau, das ist auf die Art und Weise leicht festzustellen. Das sind ja unsere Sinne, die uns eigentlich immer Zeichen geben und das haben wir eh schon bei der letzten Folge auch betont, dass wir da mehr in unseren Instinkt reingehen müssen, um festzustellen, was eigentlich gut und was gut für uns ist. Ja. Ja, das heißt, Pflanzen sind einmal definitiv nährstoffarm im Vergleich zu tierischen Lebensmitteln.
Genau.
Das ist der Punkt 1. Und dann können wir auch schon auf die Bioverfügbarkeit eingehen. Das ist der weitere Grund, wieso Pflanzen uns noch weniger sättigen.
Genau, weil Nährstoffe sind nicht gleich Nährstoffe, ne?
Genau. Also da wir am Anfang erwähnt, können wir ja wieder auf die Zelle gehen. Die pflanzliche Zelle hat eine Zellwand. Das ist eine zellulose Struktur, Kohlenwasserstoffketten, die quasi unauflösbar sind, also unverdaulich sind.
Für den Menschen?
Für den Menschen, ja. Ich rede jetzt von den Menschen, genau.
Genau.
Bei einem Koala, bei einer Kuh. Selbst die können es nicht verdauen, das haben wir bei der letzten Folge auch schon gesagt, das machen ja immer die Bakterien in diesem Endeffekt.
Genau, aber das haben wir nicht. Also eine Zellulose-Struktur ist für uns einfach unverdaulich.
Die Zellulose-Struktur ist generell unverdaulich. Es gibt schon Ballaststoffe, die verdaulich sind, aber das ist jetzt nicht diese Zellwand der Pflanze. Und das bedeutet ja, dass wenn das unverdaulich ist, dass das eigentlich durch den Körper durchgeht. Die einzige Möglichkeit für uns, da an das Zellinnere zu gelangen, wo die Nährstoffe enthalten sind, die pflanzlichen, ist durch Kauen. Das heißt, wir könnten viel kauen, dann können wir die Zellwände aufbrechen und dann kommen die Nährstoffe, die wir brauchen, heraus.
Genau, beziehungsweise es ist nicht immer nur Kauen, weil nicht Kauen allein reicht. Deswegen braucht man oft eine Bearbeitung, wie bei Getreide, das muss erstmal wie gespelzt und gemahlen werden. Also Pflanzen müssen oft mühselig sogar vorbereitet werden, damit diese Zellwände überhaupt aufgesprengt werden. Oder zum Beispiel bei Leguminosen, also bei Bohnen, ja, die müssen lange vorher eingeweicht werden mal und dann müssen sie nochmal lange gekocht werden. Also solche Dinge. Also
da nur, spielen aber die Antinährstoffe dann
auch noch eine Rolle, genau. Ja. Aber auch natürlich, dass wir Getreide so könnten wir vom Feld, auch durch Kauen könnten wir da die Zellwand wahrscheinlich nicht aufspalten.
Wir würden marginal was aufnehmen, also da musst du schon sehr lange an einem Körnchen kauen.
Genau.
Das rentiert sich nicht.
Ja. Das sieht man schon einmal, Pflanzen, damit wir überhaupt einen Nutzen von den Inhaltsstoffen der Pflanze ziehen können, braucht schon mal eine andere Vorbereitung.
Ja, unter anderem. Ja. So.
Genau, das heißt, ja.
Pflanzen haben eine schlechte Bioverfügbarkeit aus diesem Grund sozusagen. Und dementsprechend enthalten wir halt dann noch weniger Nährstoffe aus.
Da muss man auch vielleicht erklären, was heißt Bioverfügbarkeit. Nicht alle wissen das wahrscheinlich. Bioverfügbarkeit heißt quasi so ein Maßstab, an dem wir festmachen, wie viel von den Nährstoffen, die jetzt in einem Lebensmittel enthalten sind, wir auch im Menschen tatsächlich bei uns ankommen und aufnehmen können. Ja, also wenn jetzt Hausnummer, ich sage jetzt Eisen ist so ein Paradebeispiel auch. Wir brauchen ja alle Eisen als Menschen. Unsere Blutkörperchen, unsere roten Blutkörperchen haben das Eisenatom als in der Mitte ihrer Zelle. Also jedes rote Blutkörperchen braucht Eisen, an dem können sich dann Sauerstoffmoleküle binden und so wird unser Blut mit Sauerstoff versorgt. Also Eisen ist ein Zentralatom und lebensnotwendig für uns, damit wir genug Sauerstoff und Energie im Körper haben. Merken dann viele bei einem Eisenmangel, dass sie müde wären, blass wären und wirklich komplett energielos sind. Also das sind dann schon auch so die Anzeichen. So, und jetzt gibt's natürlich Menschen, die sagen, nein, ich ernähre mich komplett pflanzlich und sagen, natürlich, Pflanzen enthalten auch Eisen. Was ist da so eine Hausnummer? Man sagt immer, Spinat, hat man immer gesagt, hat so viel Eisen. Wissen wir jetzt auch, dass das gar nicht stimmt, weil das ein Statistikfehler war. Aber das Eisen, was in der Pflanze ist, hat eine ganz andere Struktur wie das Eisen, was im Tier ist. Also das ist, im Tier sagt man, das ist das Hemeisen und in der Pflanze ist es das Nicht-Hemeisen. Das heißt, Nährstoff ist nicht gleich Nährstoff. Nur weil eine Pflanze Eisen enthält, ist es nicht genauso gleich hochwertig wie das Eisen eines Tieres. Und da kommt die Bioverfügbarkeit ins Spiel. Das ist einfach eine andere chemische Struktur in der Pflanze, die nicht der Struktur unserer menschlichen Bauphysiologie entspricht und damit auch noch zusätzlich erst umgebaut werden müsste im Körper. Und jetzt können wir aufgrund dieser Zellstruktur der Pflanze, Zellulose-Struktur, wie der Alex schon erklärt hat, auch gar nicht diese Menge an Eisen überhaupt aufnehmen, weil wir ja gar nicht so durchdringen zu dieser pflanzlichen Zelle. Und man sagt, im Schnitt kann man 2-10% der enthaltenen Nährstoffe in der Pflanze tatsächlich aufnehmen als Mensch, muss dann aber auch noch umgebaut werden. Während ich die Nährstoffe aus dem Tier, die unserer Struktur sehr ähnlich sind, die Bioverfügbarkeit, also die Menge, die ich wirklich 1:1 daraus aufnehmen kann, auch abhängig davon, aber über 35%, manchmal sogar bis zu 90% sein kann. Also da sieht man schon mal, ich kann einfach viel mehr Nährstoffe aus den Tieren herausziehen und ich muss sie dann vor allem im Körper auch nicht mühsam umbauen, also nochmal Energie investieren, damit das in eine Struktur umgebaut wird, die für uns auch verwertbar ist. Ja. Also genau, also nur mal, was heißt Bioverfügbarkeit
bei
überhaupt?
Pflanzlichen Lebensmitteln kann man die Verfügbarkeit erhöhen, indem man sie, wie du schon vorher gemeint hast, vorbereitest, mahlst oder kochen hilft auch. Das zerstört die Zellwände und führt zu einem höheren
Verfügbarkeit, ja.
Verfügbarkeit, ja.
Ja. Und trotzdem, auch selbst das, selbst wenn man das alles berücksichtigt und wenn man sagt, man isst nur rein pflanzlich, dann muss man einfach ganz, ganz andere Mengen essen, um überhaupt auf diese Nährstoffe zu kommen, die ich hätte, wenn ich auch tierische Lebensmittel essen würde. Das heißt einfach, das Volumen, was ich da auch essen muss, ist ziemlich unrealistisch, dass man das schafft an einem Tag, der so wie auch in unserer heutigen Zeit strukturiert ist, wo eh kaum jemand Zeit hat zu kochen und zu essen.
Genau, genau.
Und dann, willst du dazu was sagen, Alex?
Da könnte man sich grundsätzlich die Frage stellen, wenn wir das jetzt so festgelegt haben, wieso sollte man dann noch überhaupt Pflanzen essen? Sie haben Antinährstoffe, sie sind nährstoffarm, sie sind so wenig bioverfügbar, wieso sollten wir dann noch Pflanzen essen?
Weil, und das wissen wir ja schon, aus meiner Sicht, also wir haben ja ein Gebiss, das uns zeigt, dass wir sehr wohl auch dafür gemacht sind, Pflanzen zu essen, dass wir dann Grund haben. Wir haben auch einen sehr, sehr langen Darm. Wenn man den komplett auseinandernimmt, also die Darmschlingen auseinanderrollen würde, sind sie so groß wie ein Fußballfeld. Das muss man sich mal vorstellen. So groß ist unser Darm. Und wofür haben wir den Darm dann? Ja, also der Darm enthält Mikroorganismen, unterschiedlichste Bakterienkulturen, aber auch Hefen, Pilze. Und die können sehr wohl auch pflanzliche Nahrung verdauen. Und diese Mikroorganismen, auch wie bei der Kuh, produzieren uns dann zusätzlich Nährstoffe. Also die produzieren uns dann zum Beispiel B-Vitamine auch, ja, aber auch Hormone, also da oder auch Immunzellen. Das heißt, warum braucht man die Pflanzen dann trotzdem? Du wolltest auf diese Reinigung hinaus, richtig?
Grundsätzlich, ja.
Magst du weiter ausführen?
Es geht vor allem wieder um diese Ballaststoffe. Einerseits sind sie zwar unverdaulich, manche sind verdaulich, das nützen dann die Mikroorganismen in unserem Dickdarm. Die Länge des Darms ist für mich jetzt kein Anzeichen, dass jetzt wir Pflanzen gut vertragen, weil im Vergleich zu Herbivoren ist unser Darmverdauungstrakt relativ kurz. Und das meiste ist der Dünndarm, das heißt, das ist ein Aufnahmeorgan, der Dünndarm. Dort wird das meiste aufgenommen, was wir im Vorhinein ja schon aufgespalten haben. Und das Restliche, was wir halt nicht verdauen können, landet im Dickdarm. Der ist relativ kurz, aber da haben wir unsere Mikroorganismen und bekommen noch diese restlichen Nährstoffe, die sie uns dann bieten, über den Dickdarm.
Ja, aber jetzt haben wir ja eben, wir haben ja gesagt, das hast du ja die Eingangsfrage gestellt, warum brauchen wir überhaupt noch Pflanzen, wenn ja. Antinähr, also man nennt das diese Gruppe der Nährstoffe, wo ich gesagt habe, das sind eher ungünstige oder auch giftige Substanzen, nennt man auch Antinährstoffe, ja. Weil sie uns nicht nützlich sind, zum einen und zum anderen auch verhindern, dass wir überhaupt Nährstoffe aufnehmen können. Aber das hat aber wieder einen anderen, auch einen positiven Effekt für uns. Und ich glaube, darauf wolltest du jetzt hinaus.
Nicht unbedingt nur bei den Antinährstoffen, sondern eher bei den Ballaststoffen. Also das ist für mich jetzt kein Antinährstoff, weil er nicht direkt Einfluss jetzt nimmt innerhalb des Körpers, sondern er bleibt quasi im Verdauungstrakt und wird nur ausgeschieden. Aber auch die Ballaststoffe, die binden unter anderem Schwermetalle und andere Giftstoffe, die sich im Darm aufhalten. Du kannst sie ausscheiden. Das ist meiner Meinung nach auch der Grund, wieso Karnivore, obwohl sie jetzt nicht unser Gebiss haben, durchaus auch Gras essen. In kleinen Mengen, aber die essen auch Zellulose, damit sie quasi dann diverse Giftstoffe besser ausscheiden können. Das ist sozusagen eine Anregung für den Verdauungstrakt. Und bei den Antinährstoffen, da glaube ich, dass es die Dosis von der Dosis abhängt, weil die binden genauso auch Schwermetalle. Nur kannst du halt nicht sagen, binden sie jetzt deine Schwermetalle oder binden sie vielleicht das wichtige Calcium oder Magnesium, was du in deinem Körper benötigst. Das ist dann immer schwer zu beurteilen.
Genau, aber grundsätzlich ist es so, dass Pflanzen damit auch in der Lage sind, für uns ungünstige Substanzen zu binden und die mit den unverdaulichen Material mit auszuscheiden. Das heißt, sie helfen uns auch bei Entgiftungsprozessen und dafür sind Pflanzen eigentlich sinnvoll.
Ja, genau.
Ich kann mich noch erinnern, bei meinem Studium, ernährungswissenschaftlichen Studium, damals mit Anfang 20, dass ich sehr verwirrt war, als ich das Kapitel Ballaststoffe gerade gelernt habe. Also überhaupt Pflanzen und Ballaststoffe, weil uns wurde ja erzählt, wir sollen pflanzenbasiert essen und es ist fünfmal am Tag am besten Gemüse und Obst, weil die so nährstoffreich sind und weil wir unsere ganzen Mineralstoffe und Vitamine aus der pflanzlichen Kost ziehen. Das war so quasi diese Empfehlung. Und dann stand da in dem Buch aber genau von diesen Antinährstoffen drinnen, von den Phytaten, von den Lektinen, Oxalaten und so weiter. Und da war dann erklärt, dass diese Substanzen verhindern, dass wir Nährstoffe aufnehmen und gleichzeitig auch Mineralien binden. Also so wie du gesagt hast, Calcium, Magnesium zum Beispiel, aber auch Eisen, werden gebunden und ausgeschieden. Das heißt, führen uns eigentlich in einen Nährstoffmangel. Und da war ich dann total verwirrt und habe gedacht, da wird doch empfohlen, wir sollen ganz viel Pflanzen essen, aber da steht doch jetzt, es ist gar nicht gut für uns, weil die uns eigentlich unsere Nährstoffe binden und wieder ausscheiden. Und damals habe ich es nicht verstanden und konnte es mir auch nicht erklären, warum dann diese Empfehlung so ausgesprochen wird, wenn das physiologisch doch nicht funktioniert. Also das ist spannend. Ich habe das damals dann auch nicht als Anfang 20-Jährige auch nicht weiter verfolgt und ruhen lassen, sondern war nur wichtig, dass ich meine Prüfung bestehe und habe das halt einfach so gelernt und mir gedacht, die werden schon wissen. Aber es zeigt sich, so ist es eben gar nicht. Ja, und man muss sehr wohl auch alles, was man da draußen so hört, darf man ruhig auch hinterfragen und nicht eins zu eins als bare Münze nehmen. Und es lohnt sich immer, da auch ein bisschen tiefer zu blicken. Also einfach so pauschal zu sagen, wir sollen nur mehr Pflanzen essen, dann kriegen wir tatsächlich ein Nährstoffproblem, weil sie uns einfach auch Nährstoffe entziehen, ja, und nicht in dem Ausmaß liefern, wie wir sie brauchen. Aber alles, die Dosis macht das Gift. In einer geringen Menge sind Pflanzen für uns nützlich, weil sie uns Ballaststoffe liefern, also unverdauliches Material, was unser Dickdarm einfach braucht. Unsere Darmbakterien brauchen, das ist auch Nahrung für sie. Und auch sie uns dabei unterstützen können, andere Giftstoffe aus unserem Körper. Und wir sind heutzutage ja sehr belastet mit Umweltgiften. Also wir sind ja permanent Giften ausgesetzt, aus der Luft, aus dem Essen, aus der Kleidung, aus Putzmitteln und so weiter. Also helfen uns da einfach auch ein bisschen was auszuscheiden.
Ja, und sie liefern durchaus auch etwas Nährstoffe, also Kohlenhydrate. Es kommt natürlich immer darauf an, welches pflanzliche Lebensmittel du gerade isst. Ein Salat hat wenig Kohlenhydrate, ist dafür mineralienreicher. Wenn du ein Getreideprodukt isst, ist es umgekehrt, hat relativ viel Kohlenhydrate, ist mineralienarm. Vor allem aufgrund der Zubereitung oder der notwendigen, aber auch Zubereitung von Getreide, weil die meisten Mineralstoffe und Vitamine einfach in der Schale enthalten sind.
Genau. Und dann muss man sagen, wenn man so in die Diskussion geht, rein pflanzliche Ernährung, ist das möglich, ja oder nein, dann steht außer Streit, also was einfach physiologische Realität ist, dass es einfach ein paar wenige Nährstoffe gibt, die befinden sich ausschließlich in tierischen Lebensmitteln. Und zwar ausschließlich. Dazu gehört zum Beispiel das Vitamin B12. Das ist etwas, was einfach nur in den Tieren gebildet wird. Vitamin B12 ist ein B-Vitamin, das wir vor allem für unsere Energieproduktion auch brauchen, für unsere Mitochondrien und auch für unsere DNA-Synthese essentiell ist.
Also für die Blutbildung.
Und auch für die Blutbildung und viele andere Funktionen. Und das ist zum Beispiel, kriege ich nur über tierische Lebensmittel. Also jemand, der sich dafür entscheidet, rein pflanzlich zu essen, der muss das supplementieren. Also der kommt nicht aus, der braucht das. Das wird im Magen aufgenommen und es muss supplementiert werden. Eisen ist dann auch so ein Faktor. Es gibt zwar natürlich das Nicht-Hemeisen in Pflanzen, aber wir können einfach so wenig daraus aufnehmen, dass es fast nicht möglich ist, den Eisenbedarf zu decken, vor allem für Frauen. Also du müsstest solche Unmengen essen und Frauen, die auch noch eine monatliche Blutung haben, die gehen in einen chronischen Eisenmangel rein. Also wenn die das nicht supplementieren, kriegen die auch ein Problem. Zink und Calcium sind auch zwei sehr, sehr wichtige Nährstoffe. Also auch Zink ist an über 300 Stoffwechselprozessen beteiligt. Calcium für unsere gesamte Knochenstruktur, aber auch für die Zellinformationsübertragung wichtig. Zum Beispiel also essentielle Nährstoffe auch nur über tierische Lebensmittel wirklich gut. Wir haben zwar schon ein bisschen Zink auch in Vollkorn drinnen, also im Getreide, aber aufgrund der Phytate ist es fast nicht aufnahmefähig. Also nur über die pflanzliche Ernährung kriegt man das nicht hin. Und auch Calcium ist nicht wirklich gut bioverfügbar über pflanzliche Kost. Außerdem hat das tierische Lebensmittel, ist ja nicht zum Beispiel in der Milch, wo man ja sagt, weiß, das wissen ja die meisten, Milch ist ein kalziumreiches Lebensmittel. Da ist ja nicht nur Calcium drinnen, sondern da habe ich zusätzlich drinnen Magnesium, ich habe Phosphor, ich habe Vitamin K2. Und ich brauche für eine gute Aufnahme und Zusammenwirken im Körper, brauche ich immer ein bestimmtes Bündel an Nährstoffen. Also der einzelne isolierte Nährstoff bringt mir meist wenig. Wenn ich nämlich nicht ausreichend Magnesium habe, kann ich auch Calcium nicht gut einbauen in die Knochen zum Beispiel oder auch wie K2. Also ich brauche ausreichend Nährstoffe, ein Bündel von Nährstoffen, damit das funktioniert. Und die Milch liefert zum Beispiel genau in dieser exakten Form genau diese Komposition, die ich brauche. Also das ist ja ausgeklügelt. Die Natur hat sich ja was dabei gedacht. Also ich finde das ja total faszinierend, dass du eigentlich genau all die Komponenten drinnen hast, die du brauchst, gesammelt.
Ja, ja. Das ist ja das... Das Aminosäurenprofil unterscheidet sich ja auch. Ist das nicht so?
Ja, also richtig, zwischen
Pflanzen
richtig.
Und Tieren. Das heißt, du müsstest bei Pflanzen die sogar auf gewisse Art und Weise kombinieren, damit du auf das volle Profil kommst, oder?
So ist es, ja. Also erstens, bei den tierischen Lebensmitteln habe ich genau das Profil, so wie es beim Menschen auch ist. Ich kann das 1:1 übernehmen und daraus Proteine bilden. Bei den Pflanzen fehlen immer ein paar Aminosäuren. Also ich habe nie dieses Spektrum, das ich brauche. Und das heißt, der Körper muss mühsam umbauen. Das ist einmal das eine. Man kann natürlich das verbessern, indem man gewisse pflanzliche Nahrungen kombiniert, um die Aminosäurenvielfalt, eine größere Vielfalt zusammenzubekommen, aber selbst dann komme ich nicht an das Profil heran, was ich im tierischen Produkt habe. Mhm. Genau, und da gibt es eigentlich drei Aminosäuren, die in den Pflanzen limitierend sind. Limitierend heißt, die dort selten vorkommen und die ich aber brauche. Das ist zum Beispiel das Leucin, das Lysin und das Methionin. Das sind so die drei Aminosäuren, die oft fehlen, die aber sehr entscheidend sind, um unsere Proteinstruktur, also unsere Proteine im Körper bilden zu können. Und die vor allem auch Signalgeber sind, vor allem das Leucin ist ein Signalgeber, damit überhaupt Muskelwachstum gut zustande kommt. Also das ist eine zentrale Aminosäure, die ich auch brauche. Das heißt, auch über pflanzliche Kost ist die Verwertung schlechter, dass ich zwar schon mit ausreichender Zufuhr Proteine bilden kann, damit auch Muskelwachstum stattfindet, aber ich muss viel, viel mehr davon essen, damit das funktioniert. Also es ist auch das viel effizienter für den Körper, wenn er tierische Lebensmittel bekommt. Und ja. Dem Körper geht es ja auch immer um Effizienz, also wie jedes Lebewesen, wie du auch erklärt hast, die Pflanze, alles ist auf Effizienz ausgerichtet und darauf ausgerichtet, möglichst viel Energie zu sparen.
Ja, ja. Es wäre ja auch eine große Herausforderung für einen Verdauungstrakt selbst. Erstens, man sieht es ja bei Veganern oder auch bei vielen Menschen, die einfach in der Side-Diet stecken, das heißt in einer nährstoffarmen Diät, das sind die essen ja die ganze Zeit auch, also die ganze Zeit, aber die snacken immer wieder. Natürlich hat der Blutzuckerspiegel in dem Fall einen Einfluss, aber es ist ja auch einfach das nährstoffarme Essen. Dass dein Körper dir immer sagt, mir fehlt noch etwas.
Ich habe noch Hunger.
Ich habe Hunger.
Genau. Genau, die müssen permanent essen und das hast du in der letzten Folge auch gesagt, die Kühe essen den ganzen Tag. Also so ja. Pflanzenfresser, die essen den ganzen Tag genau aus dem Grund.
Ja, ja. Mhm. Die sind gezwungen dazu. Das ist immer so ein Verteilungsprinzip der Natur auch witzigerweise. Wenn man jetzt Tiere und Herbivore vergleicht mit Karnivoren. Und zwar haben die Herbivore in der Regel einen recht großen Körper, also ich gehe jetzt von größeren Säugetieren aus. Und ihr Verdauungstrakt ist sehr ausgeprägt, komplex und groß. Was Karnivore aber weniger haben. Der Unterschied ist, die haben dafür ein größeres Gehirn in der Regel. Das ist geeignet für eine Jagd, um eine Strategie zu entwickeln, wie man einen Herbivoren jagt. Körperlich sind die meistens auch überlegen, die Herbivoren. Also sie sind größer. Ein Löwe hat 250 Kilo und ein Elefant 3-4 Tonnen. Also das ist schon ein guter Schutz. Aber dennoch schafft es der Löwe trotzdem, einen Elefanten hin und wieder zu reißen oder als Gruppe. Das sind die unterschiedlichen Strategien. Und ja.
Genau.
Also was ich dazu sagen möchte, ist noch, dafür muss halt auch der Karnivore dafür Lebensmittel zu sich nehmen, die sehr nährstoffreich sind, weil eine Jagd sehr energieaufwendig ist. Das finde ich sehr spannend. Also er kann sich nicht die ganze Zeit damit beschäftigen zu essen. Das geht ja auch gar nicht, weil die Tiere, die laufen ihm ja weg. Das heißt, das, was er isst oder das, was er sich reißt, das muss sich schon lohnen.
Mhm. Ja, das ist dann
nährstoffreich und damit kann er länger auskommen.
Aber das, an den Aspekt habe ich eigentlich noch gar nicht gedacht, dass das große Tier ist ja grundsätzlich vor Angriffen eher geschützt, ja, weil das ist groß und schwer. Das heißt, es kann sich dem Fressen widmen, es braucht sich nicht so viel darum zu kümmern oder Sorgen zu machen, dass der Angreifer ums Eck kommt.
Genau.
Und das kleinere Tier, das einfach das schwächere Glied oder so ist oder zumindest angreifbar ist, ja, braucht Energie, um flüchten und kämpfen zu können. Das ist eigentlich spannend, ja.
Ja.
Genau, also da sieht man schon mal, ja, warum das daher auch ein anderer Verdauungstrakt und deswegen Lebensmittel für uns, die uns schneller Energie geben, auch mehr Nährstoffe liefern, damit uns länger satt halten, wir besser versorgt sind, damit wir nicht die ganze Zeit essen müssen. Mhm. Und dann gibt's,
so ist das.
Und dann ist es ja rein von unserer Biologie und Physiologie auch so, jetzt haben wir schon gesagt, Aminosäuren und Proteinstruktur, dass wir einfach eine, vielleicht nochmal für die, die es nicht wissen, Aminosäuren sind die ganz kleinen Moleküle und mehrere Aminosäuren bilden dann ein Protein. Das heißt, es muss eine bestimmte Abfolge an Aminosäuren vorhanden sein, damit sich ein Proteinmolekül bilden kann. Das heißt, wir bestehen einfach aus Proteinen, deswegen brauchen wir Proteine. Das ist immer das Wesentliche, warum das überhaupt wichtig ist. Wenn wir jetzt nicht aus Proteinen bestehen würden, wäre es auch wurscht, können wir sagen, gut, wir können rein pflanzlich essen, weil wir brauchen eh nicht so viel. Aber unser ganzer Körper besteht ja aus Proteinen. Wir haben Milliarden, unser ganzer Körper besteht aus Milliarden von Zellen. Und jede einzelne Zelle besteht aus Protein und Fett. Das ist unsere Bausubstanz. Wie bei einem Haus die Ziegel. Das ist unsere Bausubstanz. Das heißt, damit irgendetwas aufgebaut, umgebaut oder repariert werden kann, brauchen wir unsere Baustoffe.
Ja.
Genau. Und das spricht auch wieder dafür, dass tierische Lebensmittel für uns einfach auch wichtig sind. Einerseits nicht nur wegen der Proteinstruktur, die wir einfach über tierische Lebensmittel viel einfacher und effizienter erhalten. Aber was noch viel wichtiger ist, ist eigentlich in Bezug auf die Fette, weil ja jede Zellwand besteht ja auch aus Fetten und da ganz vor allem das Cholesterin, was hier eine Rolle spielt und auch die Omega-3-Fettsäuren. Und sowohl das Cholesterin, also unser gesamter Körper braucht es, auch unser Gehirn besteht zu einem Drittel nur aus Cholesterin, nur, dass man das mal weiß, auch jede Myelinschicht, also die Hülle unserer Nervenzellen, genau, unsere Nervenzellen, die ist quasi so eine Isolierschicht drüber, wie bei so einem Kabel. Und jede Nervenzelle ist isoliert mit einer Myelinschicht und die besteht zum Beispiel auch nur aus Cholesterin. Und jetzt muss man wissen, Cholesterin und auch diese Omega-3-Fettsäuren, die für unsere Zellflexibilität wichtig sind, sind tierische Fette, ausschließlich. Es gibt kein pflanzliches Cholesterin. Und dieses Omega-3-Fett, was wir da eingelagert haben, ist ein tierisches und kommt in Fischen vor. Ja? Cholesterin kommt auch nur in Fleisch, in Eiern und vor allem in Fett, also Schmalz, Butter, vor. Das gibt's in der Pflanzenwelt einfach nicht. Das heißt, ohne dem gibt's natürlich, hat der Körper so schlau ein Backup-System, er produziert nämlich selbst Cholesterin, die Leber produziert selbst Cholesterin, weil wir ohne einfach nicht leben könnten. Aber wie wir schon gesagt haben, wir wollen ja eigentlich effizient und energiesparend durchs Leben gehen. Das schenkt uns auch Lebensjahre. Deswegen ist auch ein niedriger Ruhepuls sinnvoller, weil das Herz nicht so oft schlagen muss. Wenn wir dem Körper kein Cholesterin von außen zuführen, muss es selbst permanent Cholesterin produzieren und das bedeutet ganz viel Arbeit und dann muss er woanders Abstriche machen, weil der muss immer priorisieren. Der entscheidet sich immer fürs Überleben. Das heißt, er muss dann immer schauen, was ist jetzt gerade wichtiger und kann vielleicht gerade nicht entgiften, weil es wichtiger ist, Cholesterin zu produzieren. Weil die Leber hat beide Funktionen. Die hilft bei der Entgiftung, sie produziert auch Cholesterin und die muss aber entscheiden, was steht gerade an, weil sie beides gleichzeitig einfach nicht tun kann.
Ja.
Da könnten wir jetzt auf die Cholesterinlüge noch eingehen. Weil das ist ja
das
auch so
ein eigenes Thema, würde ich sagen.
Wäre eigentlich ein eigenes Thema, die Kontroverse. Ja. Cholesterin schlecht, ja oder nein? Ja, mittlerweile bricht das da draußen eh noch auf, aber das werden wir eine eigene Folge dazu machen. Jo. Pflanze versus Tier. Was für Aspekte wären da für uns jetzt oder für unsere Zuhörer da jetzt noch interessant?
Hast du jetzt keine Fragen mehr?
Ich überlege gerade, was oft, es wird ja oft behauptet, dass ja Pflanzen gleichwertig sind zu tierischen Lebensmitteln und deshalb und damit auch das Argument, es ist möglich, rein pflanzlich zu leben. Und da möchte ich schon an der Stelle sagen, also wir haben jetzt, glaube ich, schon ein bisschen aufgezeigt, Pflanzen und Tiere sind einfach nicht gleich. Also sie können uns nicht dasselbe bieten. Also es ist nicht korrekt zu sagen, es macht keinen Unterschied. Nährstoff ist eben nicht gleich Nährstoff. Die Nährstoffe in den Pflanzen sind einfach in einer anderen Struktur vorliegend als in Tieren. Der Körper muss das ganz anders umbauen und kann es auch nicht so effizient aufnehmen. Aber natürlich, wenn man sehr, sehr ausgeklügelt ist und natürlich auch supplementiert, wobei man dann wieder dazu sagen muss, das ist halt dann auch keine natürliche Ernährung mehr, sobald ich von außen künstliche Substanzen zuführen muss, ist es natürlich schon möglich, pflanzlich zu essen. Vor allem vegetarisch ja, wenn man zum Beispiel auch Eier und Milch verzehrt, dann hat man ja tierische Lebensmittel dabei, weil rein vegan ist aus natürlichen Lebensmitteln Nährstoffe zu decken, aus meiner Sicht, ist nicht möglich.
Ja, sehe ich auch so. Also man muss es immer, man darf die Dinge nicht dogmatisch betrachten. Das macht ja keinen Sinn. Also wenn jemand sich einbildet, der muss jetzt vegan essen, dann soll er es gern tun. Es wäre halt nur sinnvoll, wenn er auf sich hört und nicht nur glaubt und einer Ideologie folgt. Das wäre ja auch wieder ein eigenes Thema, ob der Veganismus jetzt wirklich so gut für Tierwohl ist und für den Umweltschutz. Das kann man durchaus hinterfragen. Aber grundsätzlich, man könnte die vegane Ernährungsweise als auch eine Fastenmethode heranziehen. Dann hat das einen guten Zweck. Also es leitet, wie schon gesagt, es leitet Schwermetalle, es leitet Gifte aus und du kannst dich da dann besser fühlen nach der Zeit. Aber für einen langfristigen Gebrauch, das sehe ich es ganz genauso wie du, also es hat mehr Schaden als Nutzen.
Das heißt, kurzzeitige Phasen, wie du sagst, zur Entgiftung vielleicht, macht Sinn.
Ja.
Aber als Dauerernährung auf keinen Fall und schon gar nicht für Kinder, die in einer Wachstumsphase sind. Und Wachstum heißt, sie müssen erst Strukturen aufbauen und das heißt, sie brauchen Protein und Fett.
Ja, also ja. Bei Kindern auf gar keinen Fall.
Genau, also man merkt das, es gibt tatsächlich, ich habe das auch damals zu meiner Uni-Zeit erlebt, Eltern, die vegan gelebt haben und auch ihre Kinder vegan aufgezogen haben, das Kind, und das muss man sich wirklich mal anschauen, das hat keine Gesichtsfarbe dann. Also es ist quasi nicht weiß, ja, also man kann nicht sagen einfach nur blass, sondern das ist fast schon eine durchsichtige Haut, weil das von Anfang an seines Lebens nicht Proteine und Fette bekommen hat, das heißt, sich die Strukturen gar nicht so aufbauen können. Natürlich habe ich in pflanzlicher Nahrung ja ein bisschen was da drin, aber da sieht man, was passiert, das sieht man schon am äußeren Erscheinungsbild, was passiert, wenn ich nicht die Baustoffe bekomme. Und das muss man mal gesehen haben, wie so etwas ausschaut. Das ist, man kann fast sagen, wie ein Geist, ja, so ein bisschen geistähnlich vielleicht. Das wäre noch so die Beschreibung, die am ehesten passt.
Im Internet gibt es genügend Videos in der Richtung, die man finden kann, bei veganen Babys oder Kleinkindern, die so ernährt werden. Und die sind sehr stark zurückgeblieben. Also jetzt nicht nur von der Hautfarbe, die sind körperlich und geistig zurückgeblieben. Leider. Also weil ihnen die Nährstoffe fehlen.
Genau.
Das ist so.
Genau. Und dann gibt es natürlich dann die andere Seite. Jetzt könnte man ja sagen, weil wird kursiert ja auch immer so diese Idee und auch in den Medien, dass Fleisch krebserregend ist. Also da gibt's ja, wird ja so kommuniziert, eine fleischlastige Ernährung führt zu Krebs, ja, vor allem auch Darmkrebs wird ganz oft behauptet.
Ja, glaube keine Studie, die du nicht selbst gefälscht
hast. Das ist das Erste. Und Zweite muss man das dann auch ein bisschen so differenzieren, weil was mir schon auffällt ist, selbst wenn die Studie mal tatsächlich plausibel ist und auch das Studiendesign nachvollziehbar und wenn man sich da ein bisschen auskennt, sagt, okay, das sind tatsächlich Ergebnisse, mit denen man was anfangen kann, darf man nicht unterschätzen, jemand, der es nicht damit vertraut ist, ja, oder auch je nachdem andere Interessen vielleicht verfolgt, das, was du in den Medien hörst und liest, das hat ja nicht derjenige geschrieben, der Wissenschaftler, der die Studie gemacht hat, sondern das sind Journalisten, die das umschreiben und die das natürlich plakativ darstellen und eine andere Formulierung wählen und dann der Wahrheitsgehalt sofort verzerrt ist. Also auch das, nur weil du es in einer Zeitung liest oder auf Social Media, musst du mal hinterfragen, wer hat es überhaupt geschrieben, woher hat er seine Quelle und was steht eigentlich in der Quelle? Und dann natürlich auch wieder, wer hat die Studie gemacht, wer hat diese finanziert, wie war dieses Studiendesign? Aber um konkret auf das Thema Fleisch, es gibt tatsächlich Hinweise, ja, aber die Differenzierung, und das ist das, was ihm nicht gesagt wird, das natürliche Lebensmittel Fleisch, gibt es keinerlei Zusammenhänge mit dem Krebsrisiko, ganz im Gegenteil. Es gibt sogar zahlreiche Studien, die belegen, dass eine natürlich tierisch betonte Ernährung sogar einen optimalen Gesundheitszustand fördert. Was sehr wohl krebserregend ist, sind die hochverarbeiteten Fleischprodukte. Aber das liegt nicht am Fleisch, sondern an den Zusatzstoffen wieder, weil da habe ich drinnen einen Haufen Konservierungsmittel, Nitritbökelsalz, überhaupt Speisesalz, das ja auch kein natürliches Produkt ist, sondern das ist ja ein industriell verarbeitetes Salz, dem alle Mineralien entzogen worden sind, ja, zum Beispiel. Also die Zusatzstoffe des hochverarbeiteten Produkts, die sogenannten E-Nummern, die sind das, die sind ausschlaggebend für dieses Krebsrisiko und nicht das Produkt Fleisch. Und das ist das, was den Leuten da draußen nicht erzählt wird. Und damit wird das natürlich pauschal alles in einen Topf geschmissen. Fleisch ist krebserregend, Punkt.
Stimme ich dir vollkommen zu. Ich würde schon bei der Studie alleine anfangen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man so eine Studie, man muss sich vorstellen, wie die Studien aufgezogen sind. Dass das meistens nur Umfragestudien sind. Erstens werden Leute indirekt befragt, was sie essen, und dann wird geschaut, wie ihr Gesundheitszustand ist. Und dann wird auf dieses eine Produkt hingeschoben, ja, das ist jetzt verantwortlich dafür, weil der Mensch isst jetzt Fleisch und deswegen hat er jetzt Krebs.
Ja, natürlich gibt es schon andere Studien auch, das muss ich jetzt an der Stelle schon auch sagen. Es gibt natürlich auch Studien, wo Blutabnahmen und dergleichen passieren. Aber, wie du schon sagst, man muss sich das alles im Detail anschauen.
Man muss es genauer anschauen, weil der isst jetzt vielleicht Fleisch, derjenige, aber der wird ja nicht nur Fleisch essen. Und ich weiß nicht, ob es solche Studien gibt, vielleicht mittlerweile eher aus der Carnivoren-Bewegung, wo Leute sich wirklich bereit erklären, ausschließlich Fleisch zu essen und um dann zu sehen, ob sie Krebs kriegen. Aber wenn jemand, ein normaler Mensch aus dieser heutigen Zeit, der isst ja alles Mögliche, der isst diese Dinge, die du da beschrieben hast, der isst die Fertigprodukte, der isst diese verarbeiteten Wurstwaren, die dann eigentlich krebserregend sind. Dann
und
kann man
Zucker.
Halt nicht behaupten, und Zucker.
Und Bewegungsmangel.
Alles Mögliche.
Und Stress.
Ja, aber das Fleisch ist schuld, dass er jetzt Krebs hat. Das meine ich nur.
Genau. Nein, also das eben deswegen alles hinterfragt es auch gerne alles und nehmt nicht immer alles für bare Münze. Und das natürliche Leben, also das ist etwas, was für mich, was den Schluss, den ich für mich ziehen kann, ist jedenfalls das natürliche, unverarbeitete Lebensmittel, dosiert natürlich, also die Dosis macht das Gift, ja, in einer Vielfalt, ist das, was für uns gut ist und was die Natur uns gibt und so gebaut hat. Und alles, was von Menschenhand hier verändert wird, in der Struktur, ja, oder auch mit Zusatzstoffen oder auch mit künstlichen Varianten, ist nicht das, wofür unser Verdauungssystem ausgelegt ist, nicht unsere Biochemie ausgelegt ist und auch nicht als die Substanzen erkannt wird, die wir brauchen. Ja. Also es ist einfach naheliegend, dass da der Körper durcheinander kommt und dass da dann Defizite entstehen, Entzündungsprozesse entstehen und Krankheit entsteht.
Ja, also wieder einfache Haushaltsregel, halte dich an natürliche Lebensmittel möglichst unverarbeitet. Mit möglichst meine ich, Kochen ist ein Teil unserer Kultur. Vielleicht muss es nicht sein, aber wie man bei Pflanzen sieht, der Nährstoffbedarf erhöht sich. Nicht der Bedarf, sondern die Zufuhr erhöht sich, wenn du sie kochst. Also es hat auch seine Vorteile, Nachteile. Alles kann man als Werkzeug betrachten. Einfache Haushaltsregel. Und den Dogmatismus in der Richtung einfach ablegen.
Was würdest du sagen, ist jetzt dein Fazit? Tier versus Pflanze? Was brauchen wir wirklich?
Ja, mein Fazit wäre, wir brauchen beides. Ich habe das immer sehr gern verfolgt, sowohl die vegane Szene als auch die carnivore Szene. Ich habe mich ja selbst in beiden Bereichen, vegan nur sehr kurz, aber carnivore ein bisschen länger verhalten und sehe halt in beiden Ideologien immer diesen Dogmatismus, sobald ich das jetzt esse, ist nur das quasi gut für mich und alles andere ist böse. Das sollte man wirklich ablegen, das führt zu gar nichts. Und ich sehe es halt wirklich, all die Hinweise, die wir auch schon in der letzten Folge gegeben haben, mit unserer Anatomie und Physiologie, das ist Zeichen, dass wir beides benötigen, nur halt im richtigen Verhältnis. Pflanzen sind eher nährstoffarm, das heißt, sie können uns nicht so mit Energie versorgen, kommt aber auch wieder darauf an, welcher Teil der Pflanze. Aber sie haben eher eine reinigende Wirkung, vor allem wenn wir jetzt könnte man noch genauer eingehen, auf Blattgemüse und solche Sachen eingeht. Das ist ja was anderes, als wenn wir jetzt das Korn zu uns nehmen und Mehl draus machen. Das sind ja auch gewaltige Unterschiede eigentlich. Also diese Zellulose-Strukturen in Blattgemüse, die haben diese reinigende Funktion, sind aber nährstoffarm. Das heißt, sie bieten uns wenig Nährstoffe und Tiere hingegen bieten uns viele Nährstoffe für den Aufbau unseres Körpers, aber auch Energie. Pflanzen liefern quasi Energie und ein Energie, je nachdem, welches Teil du isst, und reinigende Effekte, kurz gesagt.
Genau. Also für mich ist das auch, wir sind definitiv Mischköstler. Es passt für mich einfach so mit diesem Mittelmaß. Also es ist bei allen Dingen im Leben so. Und ich glaube einfach, wir brauchen alles in der richtigen Dosis. Und wenn ich es rein pflanzlich, sind wir einfach limitiert. Die pflanzliche Ernährung stößt für mich einfach an Grenzen. Bei einigen Nährstoffen, die ich eh schon erwähnt habe, Versorgung mit Omega-3, mit Cholesterin, mit B12, mit Calcium und Eisen, da stoßen wir an Grenzen mit der pflanzlichen Ernährung. Und rein tierisch wäre für mich wahrscheinlich eher sogar noch möglich, weil wir ein breites Spektrum an Nährstoffen bekommen. Also Fleisch, und das muss man mal wissen vielleicht, das haben wir noch gar nicht so betont, Fleisch enthält tatsächlich, also mit tierischen Produkten habe ich alle B-Vitamine gedeckt. Ja, ich habe Calcium, ich habe Zink, ich habe Eisen, was für Mineralien haben wir noch? Also ich habe fast alle Mineralstoffe auch aus tierischen Lebensmitteln. Man darf fällt dir nicht irgendwas ein, was nicht in tierischen Lebensmitteln ist? Ich glaube, das gesamte Nährstoffspektrum würde ich aus tierischen Lebensmitteln bekommen.
Es muss ja auch irgendwie in der Richtung so sein, weil die Tiere, die wir essen, die haben ja vorher Pflanzen gegessen. Das heißt, die müssen die Teile von der Pflanze aufgenommen haben und dementsprechend muss das ganze Spektrum aus der Pflanze auch im Tier sein. Und es kommen vielleicht noch weitere Punkte hinzu, wie Cholesterin, was du gemeint hast, was die Pflanze dann nicht mehr bildet.
Aber genau.
Es gibt Studien bezüglich Weidekühen, die halt wirklich auf das Gras fressen, auf der Weide, dass deren Gehalt von sekundären Pflanzenstoffen sehr hoch ist. Das finde ich sehr spannend. Das heißt, die nehmen die sekundären Pflanzenstoffe auf. Wir könnten sie jetzt direkt essen über die Pflanzen, aber wir können sie auch bei Tieren zu uns nehmen, die selber sehr gut gelebt haben und gut versorgt wurden.
Genau. Und ich frage mich gerade, ob es irgendwas gibt, das ich über eine tierische, rein tierische Ernährung nicht bekommen würde.
Ich könnte mir glauben, also deswegen glaube ich ja auch nicht an die karnivore Ernährung per se. Ich glaube, wir sind ein Mischköstler. Und du hast ja vorhin ja auch gemeint, Cholesterin ist zum Beispiel, das stellt der Körper selbst her.
Genau.
Das ist so wichtig, dass er selbst herstellt. Aber wenn wir es zuführen können, macht das natürlich Sinn, weil dann erspart er sich die Energie, um es selbst herzustellen. Und das betrifft ja genauso, das auf die Glucose trifft es zu, auf den Zucker. Also wir sind jetzt nicht angewiesen auf den Zucker per se, weil wir ihn ja auch selbst herstellen könnten. Also aus der Gluconeogenese, aus Proteinen könnten wir ihn selbst herstellen.
Aber das auch wieder ineffizient. Also es ist möglich, kostet dem Körper wieder Energie.
Darauf will ich hinaus. Deswegen macht es doch Sinn, auch Kohlenhydratquellen zu essen, um den Körper diese Last zu ersparen. Weil das Verdauen von Kohlenhydraten, vor allem von einfachen Kohlenhydratmolekülen, relativ wenig Energie kostet.
Das Einzige, was ich mir gerade denke, ist vielleicht Vitamin C, ist vielleicht das Einzige, wobei auch die Leber liefert uns Vitamin C, also Innereien, glaube
ja,
ich.
Ja, ja. Und wir brauchen nicht so viel Vitamin C, wenn wir keine Kohlenhydrate essen. Dann brauchen wir nur sehr geringe Mengen, weil das meiste Vitamin C brauchen wir für die Verstoffwechselung von Kohlenhydraten.
Deswegen ganz spannend, also eigentlich rein tierisch würde es uns recht gut gehen, aber wir haben ja auch gesagt, es geht ja auch um unser Darmmikrobiom, also wir haben ja einfach Mikroorganismen auch im Körper, die sich auch von Ballaststoffen ernähren und das ist einfach das unverdauliche Zellmaterial von Pflanzen. Das heißt, ein bisschen was braucht man da schon. Dann hast du gesagt, mit der Glucose, weil es einfach effizienter ist für den Körper, das von außen zuzuführen. Und für die Entgiftungsprozesse. Das heißt, mein Fazit wäre, rein tierisch wäre für eine lange Zeit bestimmt möglich. Effizienter wäre es trotzdem, beides zu essen für den Körper. Und ich würde sogar sagen, ein Verhältnis von 2/3 tierische Lebensmittel zu 1/3 pflanzlicher Lebensmittel jetzt so aus dem Bauch heraus.
Ja, das ist individuell zu betrachten. Also ich für mich, für meinen persönlichen Lebensstil, ich bin da eher so auf 80-20, glaube ich. Also 80% tierisch, jetzt vom reinen Energiegehalt, nicht vom Volumen. Und 20% pflanzlich.
Ja, ich habe es jetzt eher von dem Aspekt her, um eine gute Nährstoffversorgung zu haben, dass der Körper wirklich ausreichend gut versorgt ist und aber auch gesund bleibt und auch ein stabiles Körpergewicht hat, weil das ist auch ausschlaggebend natürlich für Gesundheit.
Aber das ist eigentlich eh aufgelegt. Das ist immer individuell, es ist immer zu unterschiedlichen Zeiten individuell. Ein Kind hat einen anderen Nährstoffbedarf wie ein Pensionist. Und dementsprechend kann dieses Verhältnis durchaus variieren.
Auf jeden Fall. Und dann gibt es natürlich, da könnte man noch in die Tiefe gehen, es gibt natürlich auch genetisch Varianten, muss man auch dazu sagen, das ist das Individuelle. Es gibt genetische Varianten, wo manche Menschen zum Beispiel Omega-3-Fettsäure nicht so gut verwerten können wie andere und so. Oder auch andere gewisse Nährstoffe, also wo einfach gewisse Stoffwechselprozesse anders ablaufen und dadurch eine andere Ernährungsform, eine individuelle bedürfen oder wo man besonders Acht auf verschiedene Dinge geben muss, nur das wissen wir eben nicht. Die wenigsten haben einen Gentest oder wissen Bescheid über all ihre Gendefekte und Stoffwechselprozesse. Man fährt auf jeden Fall gut, wenn man ein Mischköstler ist, weil man dann sicherstellen kann, dass man eine breite Palette an Nährstoffen bekommt.
Ja. Und da seine halt Bedürfnisse angepasst, Mann und Frau. Also ein Mann braucht mehr Protein, eine Frau braucht natürlich mehr Fett. Man braucht nur auf die Anatomie schauen.
Genau.
Frauen haben natürlicherweise mehr Fett. Das ist ein Anzeichen, sie brauchen eigentlich mehr Fett.
Ja, und warum brauchen sie auch mehr Fett? Das muss man auch wissen. Ja,
für die Hormone.
Jedes einzelne Hormon, also nicht jedes einzelne, das stimmt nicht, aber ein Großteil der Hormone, und das betrifft vor allem auch die weiblichen Hormone und die männlichen aber auch, die werden zu 100% aus Cholesterin produziert, ja, also tierisch ist die Vorstufe ist ein tierischer Nährstoff und die Hormongesundheit ist essentiell, weil Hormone steuern unseren gesamten Stoffwechsel und wenn da nur irgendein kleines Ungleichgewicht ist, spüren wir das. Wir bekommen sämtliche Symptome und es wirkt sich auch auf alle anderen Stoffwechselvorgänge aus, weil die Hormonsysteme im Körper, die interagieren miteinander. Es ist nichts isoliert. Alles steht in Verbindung miteinander, kommuniziert miteinander. Und wenn da irgendeine Schieflage ist, zum Beispiel nur bei den Frauen jetzt in den weiblichen Hormonen, dann wirkt sich das gleich auch wieder auf die Schilddrüse aus, zum Beispiel. Ja, das wirkt sich wieder auf den Energiehaushalt aus, auf die Wärmeproduktion und so weiter. Also Fett ist essentiell für Frauen, also einen hohen Fettbedarf, höher wie Männer, aber natürlich trotzdem auch. Wir brauchen auch viele Proteine, das darf man nicht unterschätzen. Frauen essen zu wenig Proteine. Auch wir müssen ausreichend Protein essen, weil wir einfach aus Proteinen bestehen. So ist das.
Ja, ich glaube deswegen auch, dass Frauen deswegen einen höheren Fettanteil haben, nicht nur, weil sie dann in Zukunft vielleicht ein Kind versorgen müssten, sondern allein aus dem Grund, weil sie ständig in Hormonwechsel drinnen sind und dementsprechend einen hohen Fettspeicher benötigen, um das gewährleisten zu können. Das ist meine Meinung.
Genau. In dem Fall ist der Fettspeicher das Backup-System, ja, Puffersystem, ja. So wie die Leber noch Cholesterin produziert, ja, so, dass wir einfach unsere Hormone möglichst stabil halten. Und jetzt leben wir natürlich in einer Zeit, wo das nicht das Schönheitsideal ein anderes ist. Ja. Man hört es jetzt immer mehr und es geht langsam in die richtige Richtung. Aber so dieses Übertraining, dass wir zu viel trainieren, Fett abbauen, nicht essen, fasten, das bringt unseren Hormonspiegel derart auseinander, durcheinander, dass wir nicht nur PMS-Symptome haben, das ist nämlich auch ein Grund dafür, Endometriose und all diese Frauenprobleme, sondern diese Unfruchtbarkeit, die fast jeden zweiten oder vielleicht sogar schon mehr betrifft. Also das ist wirklich ein Riesenthema und auch da könnten wir noch eine eigene Folge dazu machen.
Ja, wird vermutlich kommen.
Gut, Alex, ich glaube, wir sind am Ende. Mischkost. Die Dosis macht das Gift, wir brauchen beides und wir werden beim nächsten Mal auch da anknüpfen und seid gespannt. Wir freuen uns auf euch und auch Ihnen hier nochmal der Hinweis, schickt uns auch gerne eure Statements und eure Fragen, wir gehen gerne drauf ein. Unsere E-Mail findet ihr in den Shownotes und bis bald. Tschüss Alex.
Bis bald, ciao, bye. Shoo-be-doo-be-doo.